SWR 2 Lesenswert Magazin.
An Anna Blume. O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir? Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist. Bist du? Die Leute sagen, du wärest. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich, Anna Blume, rot liebe ich dir. Du, deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir? Das gehört beiläufig in die kalte Glut. Anna Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Leute? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat ein Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel?
An Anna Blume entstand 1919. Im Juni 1920 wurde es von dem Verleger Paul Stegemann an Hannovers Litfaßsäulen plakatiert. Modernes Marketing vor 100 Jahren. Gedicht und Autor erlebten einen beispiellosen Durchbruch. Bis heute zählt Kurt Schwitters auch als bildender Künstler zu den wichtigsten des 20. Jahrhunderts. Zunächst als enthusiastischer Mitstreiter des Dadaismus entwickelte Schwitters unter dem Begriff März ein Werk, in dem die Unterscheidung zwischen Kunst und Leben hinfällig werden soll. Er unterscheidet auch nicht mehr zwischen hoher und Unterhaltungskunst. Drei sogenannte Märzbauten errichtete der Künstler, Casanova und Exzellent Schwitters. Gesamtkunstwerke mit überbordender Komik und heiligem Ernst. Ulrike Dresners Roman Schwitters setzt ein im Jahr 1936 in Hannover. Schwitters, der subversive Künstler, ist den Nationalsozialisten schon lange ein Dorn im Auge.
Also doch, das Geräusch kommt näher. Eben noch lag die Straße still in der Vormittagssonne. Erneut unterbricht er die Arbeit und blickt in den Spiegel am Fensterrahmen.
Ein starker Anfang. Das näher kommende Geräusch ist das eines Möbeltransporters in Hannover in der Waldhausenstraße, wo Kurt Schwitters mit seiner Frau Helma in einer Villa lebt. Der Transporter holt Möbel der jüdischen Nachbarn ab. Das totalitäre Naziregime setzt sich aufs Brutalste ins Unrecht. Wer bedroht ist und fliehen kann, flieht.
Er war entartet. Man konnte dieser Tage viel Schlechtes auf einmal sein. Im Juni 1933 waren Grafiken von ihm in der Zersetzungsausstellung in Stuttgart gezeigt worden. In einer Schau namens Entartete Kunst mussten im Herbst desselben Jahres in Dresden sein März und sein Ringbild an die Wand. Niemand mehr gab ihm Aufträge als Typograf oder Künstler oder Grafiker oder Werber oder Schriftsteller oder Unterhalter oder Mensch. Reichsbürger Kurt Schwitters, geächtet, arbeitslos.
Ulrike Dresner erzählt von den letzten 12 Lebensjahren eines Mannes, der einst sein bürgerliches Fundament zerschlagen hatte und zum Enfant terrible der deutschsprachigen Kunstszene zwischen zwei Weltkriegen wurde. Zugleich sucht sie eine freie und spezifische Sprache für dieses Leben und Werk zu finden, die sich mimetisch an Schwitters Denken und Schaffen, an sein inneres Erleben und seine Zerrissenheit annähert.
Schwanke Kurt, Zaudermensch, seine Vergangenheit war Ausland geworden. Früher war London Ausland gewesen, was war es jetzt? Auch die Zeiten schwankten, das Jetzt wollte nicht bleiben, die Gedanken kreisten sorgenvoll um die Zukunft, Erinnerungen drängten herbei, Kurt, altes Boot in löchrigen Boots. Denken war sinnlos.
Der Filou Schwitters, der in Hannover neben seiner Ehe noch andere Liebesverhältnisse pflegt, wandelt sich. Gezwungenermaßen. Die Flucht aus Deutschland führt ihn mit dem Sohn Ernst ins norwegische Exil, nach England, wo er auf der Isle of Man interniert wird, über London ins ländliche Ambleside im Lake District. In London lernt er die fast 30 Jahre jüngere Edith Thomas, genannt Wanty, kennen. Für sie gibt er die Ehefrau auf und seine Geliebten. Schwitters schwankt in Dresners Roman von Beginn an zwischen Zweifeln und Zielstrebigkeit. Seine Kunst, an der er festhält, triumphiert nicht ohne Verluste über die Verhältnisse. An der Seite seiner neuen Lebensgefährtin Wonti findet Schwitters aber zu seiner Produktivität zurück. Er wird bis zum Ende seines Lebens an seinem dritten Märzbau arbeiten. Die Ehefrau Helma, die 1944 an Brustkrebs stirbt, wird er dagegen nie wiedersehen. Was für ein Leben und was für ein Nachleben. Zunächst imponiert, wie Dresner an einer Sprache arbeitet, die historische Erfahrung abbildet und dabei heutig wirkt. Doch verlangt die beträchtliche Energie, die in diese fast 500 Seiten umfassende literarische Annäherung an Schwitters geflossen ist, dem Leser einiges ab. Die Sprache wird zu immer neuen originellen Wendungen getrieben. Das führt zu Schleifen und Manierismen.
Bosys Taschenbäckchen, in jeder Hinsicht von Runzeln durchzogen, knüllten sich um einen eng gefalteten Sterntüllenmund. Die von Krähenfüßen umgebenen Pfützchen von Augen blitzten.
Warum wird so erzählt? Schwitters selbst hatte seine schriftstellerische Tätigkeit aufgegeben, um sich ganz der bildenden Kunst zu verschreiben. Man kann das Programm von Dresners Roman von daher als eins verstehen, dass die Kraft von Schwitters bildender Kunst, die im Exil weiter vorangebracht wurde, in Sprache übersetzen will. Aber was ist das für ein Roman? Dresner schreibt im Nachwort:
Schwitters ist kein Künstlerroman. Auch ein Scheinkünstlerroman wäre eine noch allzu hoffnungsvolle Konstruktion. Schwitters wurde auf Englisch geschrieben, ins Deutsche übersetzt, so der Plan. Er scheiterte. Schwitters auf Deutsch erwies sich als ausgesprochen bockig. Er wollte um ein deutsches Leben anwachsen und früher aufhören als der englische Text. Ich gab nach, um wenigstens auf Deutsch die Klügere zu sein. Das Ergebnis ist ein deutscher Kurt, der unter einem englischen Kurt schwimmt und andersherum. Witternder Schwitters. Süßigkeiten witterte er von Weitem. Er nahm zu, in England allerdings auch wieder ab.
Kein Künstlerroman? Hier liegt wohl der wundeste Punkt dieses ambitionierten Projekts. Letztlich bleibt unklar, in welcher Weise die historische Person Schwitters sichtbar wird und wo es um die Autorin selbst geht. Das Zitat verdeutlicht dieses untergründige Gerangel und zeigt zugleich, welcher Kunstwille hier am Werk ist. Ein Kunstwille, der, indem er sein Scheitern immer mitbedenken will, bestenfalls schöner scheitert.